Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, schön, dass wir es mal wieder schaffen. Ich habe mir deine letzte Folge angehört, die du ja ohne mich gemacht hast und war ganz begeistert. Wie,
ach, toll.
Ja, wie schön. Du das auch so im Alleingang gestaltet hast. Und dennoch freue ich mich sehr, dass wir es heute wieder einmal zusammen machen dürfen.
Oh ja, genau. Also ich hatte das ja angekündigt und jetzt ist es auch tatsächlich soweit. Ja, wunderbar, toll.
Ja. Genau. Und vielleicht für alle, die uns auch zuhören, unser Podcast heißt ja Chancen der Zuversicht und wir sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug. Und warum ich mich auch so sehr freue heute, ist ja das Thema, das du mitgebracht hast. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen mit dem Thema Empathie beschäftigen.
Mhm. Und wenn ich dich da ganz sanft korrigieren darf, liebe Julia, ich glaube, du hast es mitgebracht.
Ach ja.
Ja. Also ja, weil wir das letzte Mal gemeinsam überlegt hatten, was machen wir denn, hattest du, glaube ich, die Idee, Empathie mal zum Thema zu machen. Eben weil jeder drüber redet, manche können es nicht mehr hören, also auch Führungskräfte, die sagen, das nervt und ich bin doch hier kein therapeutisches Sanatorium und bleibt mir mit dem Psycho vom Leib. Und Empathie hatte ja auf der anderen Seite einen großen Hype, also wo man Führungskräften dann auch erzählt hat. An die denke ich jetzt gerade, ihr müsst empathisch sein. Empathie hat insgesamt ja eine relativ gute Presse. Aber ich glaube, dass der Begriff sehr, sehr schwierig ist und Empathieforschung ist sehr herausfordernd und das wollten wir heute mal ein bisschen beleuchten, was es da alles für mögliche Perspektiven gibt.
Ja, und jetzt erinnere ich mich auch an unser Gespräch, was ich auch ganz spannend fand, auch Empathie in Verbindung mit KI, ne? Weil da sprechen ja auch gerade viele drüber, die empathische KI, die einen ja immer so schön unterstützt. Aber lass uns doch vielleicht so einsteigen, dass wir vielleicht erstmal einmal besprechen, was ist Empathie überhaupt?
Also ich habe ja auch dann nochmal drüber nachgedacht und da fiel mir aus der Entwicklungspsychologie ein Experiment ein. Stell dir mal vor, du baust einen Sandkasten auf. Wir hatten in der Schule übrigens so einen, in der Grundschule, die damals noch Volksschule hieß, als ich zur Schule gegangen bin, einen Sandkasten und da kannst du Dinge reinbauen, also einen Traktor, einen Baum, eine Kirche, Häuser und so weiter, Wege, alles Mögliche. Und du stellst jetzt kleine Kinder davor und fragst die dann, wo ist denn der Traktor von der Kirche aus gesehen? Und jetzt haben die manchmal, die Kleinen, noch keinen Begriff für rechts oder links, aber sie können deuten. Sie können sagen, ja, also da auf der Seite und deuten dann mit der Hand und finden die Frage auch irgendwie blöd, weil das sieht man ja. Mhm. Und auf der anderen Seite des Sandkastens, also dir gegenüber, baust du eine Puppe auf und sagst dann dem Kind, und wenn die Puppe jetzt auf diese Szene gucken würde, wo würde denn die dann sagen, dass der Traktor steht? Damit testest du erstmal die Fähigkeit, Perspektive zu wechseln. Und das geht erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise relativ spät, also erst mit 5 bis 6 Jahren können Kinder das korrekt angeben. Wobei das Bewusstsein, dass andere was anders sehen, also da gibt es viele Experimente, viele geniale Experimente auch, also mit Wand, die du dann wegziehst und dann fragst, sieht jetzt dein Gegenüber das, was du da gerade hingestellt hast, die Puppe, sieht die noch oder nicht? Also die Tatsache, dass andere was anders sehen als ich, die kann man schon mit 2 bis 3 Jahren nachweisen. Also und das ist ja eine wunderschöne Metapher, diese experimentelle Anordnung für Perspektivwechsel. Und das ist schon mal eine notwendige Voraussetzung für Empathie. Also die Fähigkeit, etwas aus einer anderen Perspektive sehen zu können. Und in der Philosophie haben wir ja die Begriffe notwendig und hinreichend. Also notwendig heißt, es ist eine Bedingung, ohne die es nicht geht. Aber wenn man die hat, also wenn ich die Perspektive wechseln kann, dann heißt das noch nicht, dass ich empathisch bin. Das bedeutet, es muss also noch irgendwas dazukommen, wenn wir von Empathie reden. Also nicht nur die Frage, steht der Traktor rechts oder links von der Kirche, sondern es ist so das, was man emotionales Mitschwingen nennt. Also, dass ich eine emotionale Resonanz entwickeln kann zu dem, was mein Gegenüber erzählt oder empfindet. Also, das wäre jetzt mal der erste Definitionsversuch. Ich kann mich in eine andere Perspektive versetzen und ich habe die Fähigkeit, emotional mitzuschwingen.
Und dieses emotionale Mitschwingen, das finde ich gerade ganz spannend, denn es gibt ja auch noch den Begriff des Mitgefühls. Wie würde man das jetzt abgrenzen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also es gibt einen Autor, der sagt, Mitgefühl kostet keine Energie. Bregmann heißt er übrigens. Empathie kann Energie kosten. Also stell dir vor, du bist Chefin eines schwierigen Mitarbeiters. Mhm. Der nervt dich eigentlich. Aber du möchtest dich mal in den reinversetzen und versuchen, die Welt mit dessen Augen zu sehen. So, dann ärgert irgendwas oder keine Ahnung, aber du strengst dich wirklich an, rauszufinden, wie schaut die Welt mit dessen Augen aus. Dann wirst du feststellen, dass diese Form von Empathie Energie kostet. Mhm. Also du musst investieren. Während Mitgefühl das ist, was sich automatisch einstellt. Also wenn es den Kindern schlecht geht oder wenn es den Eltern schlecht geht oder guten Freunden, dann musst du nicht ins Empathieseminar gehen und überlegen, wie kann ich mich denn da jetzt in die Perspektive versetzen, sondern da brauchst du auch Energie, aber nicht für die Empathie, also nicht für das Mitgefühl, sondern für das mögliche Leid, was du danach empfindest. Oder auch für die mögliche Freude. Also es ist ja auch ein energetischer Prozess. Also der Unterschied ist, dass Mitgefühl sozusagen ein Automatismus des zwischenmenschlichen Miteinanders ist, während Empathie doch in vielen Fällen eine Form von Einstellung und Anstrengung bedeutet. Habe ich das irgendwie...
Ja, ich verstehe das. Und ich habe gerade überlegt, wie kann man diese Anstrengung nochmal beschreiben? Und ich glaube, eine Form der Anstrengung kann darin liegen, dass man ja auch seine eigenen seine persönlichen Beurteilungsmuster ausschalten muss in diesem Moment. Ne? Weil wenn man sich wirklich versucht, in die Perspektive eines anderen Menschen zu versetzen, dann ja, darf man das auch nicht beurteilen, wie die Person vielleicht die Dinge sieht. Ne? Also das könnte eine Form von dieser Anstrengung, von der du gerade berichtest, sein.
Ja, weil es ja auch, also ganz genau so ist es. Es kostet ja auch viel Energie, die eigenen Bewertungen rauszuhalten. Also wir haben sie ja trotzdem. Also das kann man ja nicht beschönigen. Wir haben sie ja trotzdem. Ja. Aber die Idee ist, ich halte die jetzt mal raus. Ja. Und dieses Wegdrücken, was ja auch sich in der sprachlichen Ausdrucksweise energetisch darstellen lässt, also wegdrücken, drücken ist eine Form von Energie, das ist genau der Prozess, der dann auch Kräfte zehrt. Also deswegen gibt es mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, the emotional fatigue, also dass die Leute keinen Bock mehr haben, so sich dauernd empathisch durch die Welt zu bewegen. Aber das ist so ungefähr der Unterschied.
Genau. Ja, das wäre eigentlich der Punkt, auf den ich jetzt als nächstes eingehen würde, denn wir haben gerade über Führungskräfte gesprochen, die ja empathisch sein sollten, ne? Oder zumindest wird das in vielen Führungskräftetrainings gelehrt. Und genauso wichtig ist es dann gleichzeitig auch, sich abzugrenzen, ne? Also auch zu wissen, wann ist mein emotionales Mitschwingen vielleicht auch an einem an einem Punkt, an dem ich mich selbst auch schützen muss.
Und das hat ja die geniale Autorin Erpen Beck, das Buch würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, sogar im Titel drin, mitschwingen und dazwischen gehen. Also besser kann man es nicht zusammenfassen. Also die spricht da zwar über ihre Arbeit, über ihre gruppendynamische Arbeit, und beschreibt da sehr genau und sehr präzise und sehr einfühlsam, wie schwierig es manchmal ist, diese Balance hinzukriegen zwischen Mitschwingen, Klammer auf, Empathie, Klammer zu, und einem für alle Hilfreichen dazwischengehen. Also für alle heißt auch für mich selber. So, weil stellen wir uns mal jemanden vor, der ausschließlich empathisch durch die Welt geht, der würde sich ja selbst komplett vergessen. Und das kann man nicht aushalten. Das geht nicht, weil wir haben unsere eigenen Interessen, unsere Bedürfnisse und immer auch das Thema der Abgrenzung. Und das müssen wir immer wieder neu verhandeln, also mit jedem Menschen, also mit Kindern, mit Eltern, mit Partnern, mit Mitarbeitern, mit Chefs, mit Kunden. Die Frage, wie viel Mitschwingen und wie viel Abgrenzung ist notwendig, ist ein täglicher Begleiter im Leben. Das hast du überall.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, aber aus deiner Erfahrung als Coach, was sind denn das für Situationen, an denen man dann erkennen kann, dass man vielleicht doch ein bisschen zu viel mitschwingt? Wie können das Menschen für sich so ein bisschen einordnen, abgrenzen?
Also ich habe so die Vermutung, wobei ich jetzt das gar nicht empirisch nachgeforscht habe, dass die weit überwiegende Mehrheit der Menschen das merkt. Also tatsächlich an der Erschöpfung, die du nach manchen Gesprächen hast, und dann an den übrig gebliebenen Gefühlen. Also wenn du dann wieder allein bist und dir so an die Stirn fasst oder schlägst und sagst, mein Gott, warum habe ich denn nicht und hätte ich nicht und muss ich mir das gefallen lassen? Und eigentlich verstehe ich gar nicht, was die da will. Und also ich glaube, dass wir da schon ein Sensorium haben, weil alles, was sozusagen die eigene Identität bedroht, und das wäre ja sowas, also wenn ich voll im anderen aufgehe, dann ist es ja letztlich auch identitätsgefährdend. Dann gibt es, glaube ich, genügend gesunde Signale, die bei der überzogenen Empathieausübung, um es mal ein bisschen technisch zu sagen, dann meistens nachher fühlbar sind oder manchmal vorher, also vor den Gesprächen oder nach den Gesprächen. Da gibt es dann schon so, ja, auch manchmal Wut- und Ärgerimpulse über den oder die andere und über sich selbst. Also ich glaube, da bin ich sehr zuversichtlich. Ich glaube, das spüren wir schon. Die Frage ist dann eher, wie setze ich es um? Genau.
Und wie werden, also wenn wir da weitermachen, wie setze ich um? Was sind so die Gedanken, die du hast?
Naja, das Geschwisterchen der Empathie ist die Authentizität. Oder philosophisch ausgedrückt die Wahrhaftigkeit. Also wie kann ich mich denn als Person mit meinen eigenen Ideen im sozialen Kontext möglichst klar einbringen? Also klar heißt, dass ich nicht gegen andere spreche, sondern für mich. Also wir haben das ja sehr, sehr verkürzt in vielen Seminaren als Ich-Botschaften. Also das ist sowas, wo ich meine Fatigue habe. Also ich kann es nicht mehr hören, weil das Ich-Botschaft tut so, als könnte man das in eine verbale Akrobatik packen. Und es würdigt gar nicht den Wert, dieser Begriff würdigt gar nicht den Wert der Authentizität. Also ich will ja kein Ich-Botschaft-Roboter werden, sondern ich möchte mich selbst als Person einbringen. Und je mehr ich das kann, umso mehr wird es auch akzeptiert werden von der Gegenseite, wenn man das mal unter Anführungszeichen so sagt. Weil ich dann gar nicht mehr damit beschäftigt bin, was der andere alles falsch macht, sondern mehr mit der Frage, worum es mir denn eigentlich geht. Und Julia, Entschuldigung, dass ich jetzt gleich noch einen Satz dranhänge, aber ich glaube, dass der Schulz von Thun uns da noch ein großes Geschenk gemacht hat, weil er in seiner späteren Arbeit dann noch einen Begriff mit eingeführt hat, nämlich die Stimmigkeit. Also es muss auch passen in den Kontext, in dem ich mich gerade bewege. Also ich werde jetzt nicht beim S-Bahn-Fahren am Thema Authentizität arbeiten, wenn der Kontrolleur nach meiner Fahrkarte fragt oder so. Da habe ich andere Verhaltenskonzepte.
Ja. Und wir hatten das ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, aber durch die KI kann man ja auch ganz viel Empathie erhalten. Auch die KI muss sich ja auch nicht schützen, ne? Vor dem.
Die muss sich nicht schützen.
Genau, muss sich ja auch nicht schützen von der emotionalen Fatigue. Und dennoch macht es irgendwie, finde ich persönlich, einen riesen Unterschied, ja, ob ein Mensch dahinter ist oder eine KI. Deswegen vielleicht zweimal gefragt. Macht das für dich auch einen Unterschied? Und kann man auch zu viel Empathie erhalten? Das ist sozusagen also auch von der anderen Seite mal zu viel sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir mal die Anfangsdefinition von Empathie nehmen, dass wir sagen, es ist einerseits die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und andererseits das emotionale Mitschwingen, dann ist B bei der KI schon mal ausgeschlossen. Also die KI tut so, als würde sie emotional mitschwingen. Und die erste Geschichte ist von 1962, also wir hatten ja einen Medienkritiker, der uralt geworden ist und viel geschrieben hat, Weizenbaum hieß der, Joseph Weizenbaum, der das Buch geschrieben hat damals, Wir amüsieren uns zu Tode. Der war mitbeteiligt an dem ersten Computerprogramm, was Kommunikation simuliert hat, ELIZA, das kann man auch noch nachlesen. ELIZA hat auf primitivste Art und Weise durch eine Datenbank Wortfetzen analysiert und hat dann Fragen gestellt. Und zwar musstest du da tippen. Also ich habe Probleme mit meinem Chef, hat der eingetippt. Und dann hat ELIZA auf dem uralten bernsteinfarbenen Bildschirm geantwortet, ach, du hast Probleme, was sind es denn für Probleme? So. Weil auf das Wort Probleme war sie in der Datenbank gestoßen. Ja, er respektiert mich manchmal nicht. Und dann sagt ELIZA in der alten Schrift, ja, es ist nicht schön, keinen Respekt zu erhalten. Was stört dich denn da am meisten? Also so primitiv hat es gemacht, auch durchschaubar. Und Weizenbaum ist deswegen erschrocken, weil seine eigene Assistentin mit dem Ding gearbeitet hat. Und er kam zur Tür rein. Und sie sagt dann zu ihm, Herr Weizenbaum, bitte draußen bleiben, wir haben gerade ein wichtiges Gespräch. So. Also das heißt, wir sind köderbar durch die artifizielle Form der Empathie. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir selbst da Distanzierungsfähigkeit entwickeln, weil das ist ja das auch, was wir die Filterblase nennen. Also da machen wir ja das Gleiche, dass wir uns Zustimmung künstlich erzeugen. Ja, und was die KI betrifft, gibt es ja mittlerweile auch schon, glaube ich, belastbare Befunde, dass man sich mit der Empathie der KI zu allerlei Blödsinn anleiten lassen kann, weil die KI ja immer freundlich mitgeht mit dem, was du als Thema oder als Interesse lieferst und an manchen Stellen offensichtlich da keine Grenzen kennt. Das heißt, wir haben da wirklich ein großes Thema und in der Fachsprache nennt man das Value Alignment, also welche Werte gibst du der KI mit? Es gibt eine Art falsche Empathie, die aber auch im Coaching zu finden ist oder in der Führung, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich weiß jetzt nicht, deine Frage war sehr, sehr umfassend. Julia, hilf mir da nochmal, in welche Richtung wir da nochmal gehen könnten.
Ja, also worüber ich auch nachdenke, ist, dass das ja dann eigentlich in eine Richtung führt, in der man ja auch schon selbst unterwegs ist. Und also wenn man immer durch die KI unterstützend Argumente bekommt. Und das ist ja manchmal auch das Schöne an einem Gespräch, dass man da ja auch eine andere Sichtweise erhält, ne? Oder da sich auch Perspektiven eröffnen. Deswegen überlege ich gerade, dass das wahrscheinlich auch durch die KI möglich wäre, aber das würde natürlich auch dann das richtige Nachfragen erfordern. Und ja, dennoch, also wie geht mir so durch den Kopf, dass es natürlich sehr viel Möglichkeiten durch die KI gibt und dennoch macht es einfach einen Unterschied, wenn man weiß, es ist ein Mensch dahinter. Ne? Also wenn das emotionale Schwingen, Mitschwingen echt ist. Und vielleicht sind wir da auch bei dieser Authentizität, die du vorhin angesprochen hast. Ne? Dass das einfach von der Gefühlslage eine andere Lage darstellt.
Und ich hoffe, dass wir das immer noch mitkriegen. Mm. Manchmal denke ich mir, es war schon noch besser, als ChatGPT mit der Roboterstimme geredet hat, weil jetzt sind die Stimmen ja unglaublich echt. Also also technisch ist es ein Meisterwerk. Also ich weiß nicht, ob du dich manchmal mit deiner KI so unterhältst. So. Und meine Lady antwortet dann eben in einer unglaublich natürlichen Sprache. Mhm. Und da sind wir Menschen natürlich köderbar. Also wir fallen auf diese Potjemkischen Dörfer rein, weil die Oberfläche so toll ausschaut. Mhm. Und mittlerweile gibt es auch viele Leute, die schreiben schon Prompts, wo du genau das kriegst, was du gerade sagst. Also ich rede jetzt mit dir, aber deine Aufgabe ist es, Schwachstellen in meiner Argumentation zu finden und mir die sehr klar und unzensiert auch mitzuteilen. So, und das macht dann die KI. Und dann ist die Frage, wie lange hast du dann noch Lust, dich mit ihr zu unterhalten? Aber also man kann das prompten sozusagen.
Ja.
Aber was im wirklichen Leben eine Rolle spielt, dass es die Form der kalten Empathie da auch gibt. Mhm. Also ein gutes Beispiel sind Heiratsschwindler. Also die sich emotional perfekt in andere Menschen hineinversetzen können, aber ohne irgendeinen Anteil von Mitgefühl, sondern nur instrumentalisierend und manipulierend. Mhm. Und es gibt ja Heiratsschwindler, die haben, keine Ahnung, 7 oder 8 Ladies geheiratet, die Kohle abgezockt und die nächste geheiratet. Mhm. Die kalte Empathie kann sehr gut mit Charme spielen, mit Freundlichkeit, mit Zuvorkommenheit, ohne dass irgendeine Form des emotionalen wirklichen Mitschwingens dabei ist, sondern es ist eine sehr kühle, also Kevin Dutton hat den Begriff, glaube ich, geprägt, wo er sagt, was wir vom Psychopathen lernen können, heißt, glaube ich, sein Buch. Mhm. Also wir können da auch was lernen, aber nicht gerade ein Heiratsschwindler, das wäre jetzt die falsche Metapher. Aber das gibt's auch. Das ist eine Form der Empathie, die natürlich moralisch, ethisch abzulehnen ist.
Ja, jetzt haben wir über unterschiedliche Formen gesprochen, auch darüber, wenn es zu viel ist. Es gibt auch Führungskräfte, denen ich begegne, die schon auch ganz klar adressieren, ich wäre gern empathischer. Und das ist vielleicht auch das Schöne, man kann es ja auch lernen, ne? Empathischer zu werden.
Ja, man kann es lernen. Mhm. Und das Erste, was man, glaube ich, lernen müsste, ist, dass es anstrengend ist. Mhm. Und das wird manchmal, glaube ich, verheimlicht. Also es ist wirklich eine Übung, einfach auch mal den eigenen Response-Impuls zu domestizieren. Mhm. Also das ist ja die Basis der Empathie ist, dass ich dem anderen Zeit gebe, sich zu entwickeln und was zu sagen und Ideen zu generieren. Und da Vorgesetzte ja oft sehr, sehr klug sind, es sind ja nicht umsonst aufgestiegen, wissen sie immer die Antworten schon. Mhm. Aber es hilft überhaupt nicht, wenn sie die dann gleich raushauen.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Oder auch vielleicht so, wie wir am Anfang eingestiegen sind. Ne? Nochmal über den Perspektivwechsel ganz konkret nachzudenken, wenn man auch empathischer sein möchte und das mal so von sich einzufordern, ne? Was die andere Perspektive denn sein könnte. Das wäre auch ein Schritt, den
man Schritt gehen kann. Also wirklich mal zu sagen, stell dich mal auf die andere Seite des Sandkastens. Mhm. Und wie guckt die Welt da aus? Ich glaube, das ist auch als Metapher ganz gut wäre. So, also um zunächst mal die notwendige Bedingung zu schaffen, bevor wir dann die hinreichende erreichen.
Ja.
Also wie man sieht, das ist schon ein ziemlich schwieriges Konzept und das ist nicht so einfach am Flur mal schnell zu sagen, sei empathisch, sondern es fordert unglaublich von uns. Es ist ein sehr schillernder Begriff, Die Emotional Fatigue ist nachweisbar. Also wenn wir uns da zu sehr verströmen, dann sind wir auch nicht mehr sozial, ich hätte beinahe gesagt, effektiv. Also da passt, da machen wir auch Dinge, die dann nicht förderlich sind. Und ich glaube, dass wir ein bisschen dazu beigetragen haben, diese vielfältigen Perspektiven auf diesen Empathiebegriff selber mal zu beleuchten. Und vielleicht sind wir, glaube ich, am Ende. Einen Punkt hätte ich noch, Julia. Geht es noch, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also es gibt so einen Punkt, den ich mal die falsche Empathie genannt habe, wenn du mit dem, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich Jammern, das ist kein sehr wertschätzender Begriff, aber es gibt halt manchmal einfach Situationen, wo andere Menschen uns also prominent ihr Leid erzählen. Meistens oder in vielen Fällen dann, indem sie das Thema nicht bei sich suchen, sondern irgendwo anders. Und wenn du da dann mitgehst, also da dann empathisch sozusagen dich in das Leid des anderen reinschraubst und wann war es denn am schlimmsten und was hat denn dein Gesprächspartner alles falsch gemacht und was hat dich am meisten geärgert? Und hast du auch schon gemerkt, wie schlecht du dann schlafen kannst? Also dass wir dann durch diese falsche Empathie, indem wir sozusagen die negative Seite der Gefühlslage weiter und weiter verstärkend nachfragen, dass man Menschen da in die Depression reden kann. Also das würde vielleicht sogar den Definitionskriterien von Empathie genügen, aber trotzdem in eine sehr falsche Richtung führen, in eine, die man eigentlich nicht wirklich vertreten kann, in keine vertretbare Richtung.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, der mich wirklich zum Nachdenken bringt. Ne? Das ist, wie geht man da auch als Führungskraft mit solchen Themen um? Mhm. Und der sehr vielschichtig ist und der ja oft so leicht und so schnell verwendet wird. Ne?
Das, ganz genau.
Ja, und ja, also ich fand es sehr bereichernd, jetzt gerade mit dir drüber nachzudenken. Ich habe viele Punkte, bei denen ich gerade das Gefühl habe, ah, da könnte man noch mal vertiefen und könnte man noch mal weiter nachdenken. Vielleicht auch so ein Punkt der Empathie gegenüber sich selbst. Ja, jetzt haben wir über andere gesprochen.
Da haben wir noch gar nicht geredet. Das kommt auch noch dazu.
Genau, es kommt auch noch dazu. Und könnte man wahrscheinlich auch so weitermachen, wie du gerade aufgehört hast. Wie spricht man auch mit sich selbst? Ne? Und wie...
Selbstmitgefühl, also Selbstempathie gibt es ja auch als Begriff, genau. Ja, toll. Also ich habe mich ja auf unseren Podcast heute richtig vorbereitet und habe selber nochmal recherchiert und fand es dann selber als jemand, der ja im Thema ist oder sein sollte, sagen wir es mal so, dann doch nochmal sehr spannend, was es da alles für Facetten gibt.
Ja.
Die da alle mitlaufen. Und wir haben ja sowieso eine sehr verkürzte Sprache, sowieso schon, also strukturell, weil wir eben nur die Begriffe haben, mit denen wir dann hantieren. Mhm. Und was da so an Begriffen alles dranhängt, ist für mich bei solchen Recherchen auch immer unglaublich spannend. Also da kann ich dann manchmal gar nicht aufhören. Genau.
Ja, Heinz, vielen Dank. Also deine Recherchen haben sich gelohnt. Ich fand das Gespräch wahnsinnig spannend. Und danke dir für all dein Wissen, das du mit uns geteilt hast.
Ja, danke auch. Und Podcast mit dir ist viel schöner als allein.
Das freut mich. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Okay.